Das ist viel zu viel Macht für zwei Männer, die auch offen gesagt haben, sie möchten diese Macht auf sich konzentrieren und alles, was irgendwie diese Macht in irgendeiner Form einschränkt oder in Bahnen lenkt, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Natürlich ist es wahnsinnig beunruhigend.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Ja, wie ging es euch? Was war euer erster Gedanke am 6. November, am Mittwoch, dem Morgen nach dieser wirklich qualvollen Wahl? Ich war ganz überrascht über mich selbst, weil ich war am Wahldienstag schon wahnsinnig nervös. Ich hatte so richtig flatternde Nerven, habe immer wieder an diese Wahl gedacht. Ich bin zwar noch am Dienstagabend hoch erhobenen Hauptes ins Bett gegangen, mir auch vorgenommen, nicht noch nachts zu googeln nach den ersten Stimmauswertungen. Habe es natürlich doch gemacht. Und ja, am Mittwochvormittag sickerten die Nachrichten dann ein. Und am Mittwochmittag war dann eben der letzte Nagel im Sarg. Das stand fest. Donald Trump ist zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt worden. Und wir gehen jetzt nochmal auf 4 Jahre zu, in dem Donald Trump im mächtigsten Amt der Welt regiert. An diesem Mittwochmittag zog auch wirklich jeder, der zu diesem Wahlsieg beigetragen hat, meinen Zorn auf sich. Und da gab es ja wirklich eine Gestalt, die viel Geld in Trumps Wahlkampf gepumpt hat. Mehr als 120 Millionen US-Dollar. Es war natürlich keine ganz christliche Veranstaltung, denn er hat ja auch jetzt mittlerweile schon Milliarden wieder eingefahren. Viele, viele Milliarden. Ja, wer hat mit Trump die Wahlnacht verbracht? Und wer saß jetzt auch schon in den ersten Gesprächen, die Trump als designierter US-Präsident geführt hat? Das war Tech-Mogul Elon Musk. Und es stand ja auch schon sehr schnell nach Trumps Wahlsieg klar, dass Elon Musk ein neues Beratungsgremium führen wird, um die Staatsausgaben zu reduzieren. DOGE genannt, also Department of Government Efficiency. Das soll nicht Teil der US-Regierung sein, aber sehr eng mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten, so hieß es. Und gemeinsam mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy will Musk den Weg ebnen, um die Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und die Bundesbehörden umzustrukturieren. Und Schockwellen, so hat Musk das auch selbst in seinem Online-Dienst X geschrieben, werde er durch das System senden. Und diese Schockwellen, die kommen auch schon definitiv an, denn diese Allianz zwischen Elon Musk und Donald Trump wirft viele, viele Fragen auf. Wie auf der einen Seite die Trump-Regierung die Machtstellung Elon Musks benutzen könnte und andersrum, wie natürlich Musk die Macht der Trump-Regierung nutzen könnte. Ganz klar ist, dass diese Kombination Musks technologische Machtstellung, Trumps politische Agenda eine mächtige, aber auch äußerst problematische Kombination darstellen kann, die nicht nur Einfluss auf die USA, sondern eben auch auf das gesamte Weltgefüge haben wird. Und dass Elon Musk viel mehr ist als ein Unternehmer, das hat er in den letzten Jahren ganz deutlich gezeigt. Mit seiner Tätigkeit als Gründer und CEO von Unternehmen wie Tesla, SpaceX, Neuralink, ganz besonders auch mit dem Kauf von Twitter, das er dann umbenannt hat in X, hat er eine Position erlangt, die wirklich beispiellos ist. Also weil er einfach Wirtschaft, Technologie und Politik miteinander verbindet, wie es vorher noch nie jemandem gelungen ist. Und er hat eben auch gezeigt, dass er willens ist, gesellschaftlich und politisch Einfluss zu nehmen. Also er ist nicht nur eine prägende Figur in der Tech-Welt. Und das mit der Politik, das haben wir eben ganz besonders deutlich im Wahlkampf jetzt gesehen. Er hat Trumps Wahlkampf unterstützt mit viel Geld. Er hat vor allem auch seine Plattform X benutzt, um seine über 200 Millionen FollowerInnen darin zu mobilisieren, für Trump zu stimmen, gegen Trumps Rivalin Kamala Harris Stimmung zu machen. Und nun wird er eben in diesem neu berufenen Department of Government Efficiency einen sehr direkten Zugang zur Politikgestaltung haben. Und das wirft natürlich viele Interessenskonflikte auf. Es überschneiden sich Politik und Musks geschäftliche Interessen. Wenn man auch noch berücksichtigt, dass Musks Unternehmen immer mal wieder unter Beobachtung staatlicher Aufsichtsbehörden war, dann kann man sich natürlich überlegen, dass er in diesem Amt jetzt sehr viel Einfluss auf Entscheidungen haben wird, die seinen Unternehmen entweder strategisch oder gleich finanziell zugutekommen könnten. Wir sprechen also heute darüber, was genau Trump und Musk sich da erhoffen, ob es in all unserer Schwarzmalerei vielleicht sogar auch Ansätze gibt, die durchaus Vorteile haben könnten auf die Wirtschaft und auf die KI-Entwicklung. Ja, aber wir wollen uns auch nichts vormachen. Wir werden natürlich größtenteils davon sprechen, was sehr, sehr problematisch ist an dieser Konstellation Trump und Musk. Was also bedeutet es, wenn eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im KI-Bereich, der reichste Mann der Welt, mit dem mächtigsten Mann der Welt, mit dem US-Präsidenten zusammenarbeitet? Was bedeutet es, wenn da diese riesigen Datenmengen und KI-Ressourcen von Musk gekoppelt werden mit politischem Einfluss? Darüber sprechen wir mit unserem Gast, der viele Jahre im Silicon Valley gelebt hat, von dort aus als Korrespondent für den Spiegel berichtet hat und heute Reporter der Chefredaktion des Spiegels ist. Er hat mit seinem Buch »Was Google wirklich will« Platz 1 der Wirtschaftsbestsellerliste erreicht. Und zu seinen Schwerpunkten zählen vor allem investigative Projekte, die Einordnung der politischen und ökonomischen Weltlage und dann auch die gesellschaftlichen Folgen dieses technologischen Fortschritts. Hallo und schön, dass du dabei bist, Thomas Schulz.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Thomas, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Ich bin total gespannt auf das Gespräch, weil es nicht nur mir, sondern wahrscheinlich vielen so richtig unter den Nägeln brennt oder wahrscheinlich überall am ganzen Körper. Vielleicht stellst du dich nochmal unseren HörerInnen auch so ein bisschen vor, was deine Erfahrungen aus dem Silicon Valley sind, warum du so viel Expertise mitbringst. Mhm. Und mich interessiert auch, wie es dir ergangen ist am 6. November, als dann das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl feststand.
Ja, du hast es ja schon angedeutet, ich war sehr lange der USA-Korrespondent für den Spiegel, 10 Jahre, und kam zur Finanzkrise 2008 rüber, war dann natürlich eine Weile sehr mit der Finanzkrise beschäftigt und bin dann aber 2011, 12 dann schon relativ viel in Silicon Valley geflogen, weil wenn man nach vorne schaut und die Finanzkrise ein bisschen abebbte, war das nächste große Thema dann die aufkommende KI-Revolution, die Datenrevolution und alles, was technologischer Fortschritt mit der Wirtschaft und der Welt machen würde. Und wir haben uns dann beim Spiegel entschieden, tatsächlich das Büro von New York nach San Francisco zu verlegen, weil wir ein bisschen näher dran sein wollten und weil die meisten Themen dann doch schon ab 2012 dann dort spielten. Das hat sich dann auch als richtige Entscheidung rausgestellt, weil das war, glaube ich, so der erste richtig große KI-Boom, der dann ansetzte. Und das habe ich dann über viele Jahre auch aus der Nähe beobachtet. Das waren da teilweise noch ein paar angenehmere Jahre, weil doch eine sehr große Aufbruchstimmung war und eine gute Stimmung im Land. Obama war Präsident, Tech boomte. Dann der zweite Teil dieser Korrespondentenjahre war dann schon ein bisschen anders, weil ich habe noch die erste Trump-Wahl dann mitgemacht. Mhm. Die erste Wahlnacht, die wirklich wie ein Schock dann über San Francisco lag. Bin jetzt seit ein paar Jahren wieder in Deutschland, genau das gesagt. Ich betreue für uns viele große Projekte als Reporter der Chefredaktion. Habe aber natürlich immer noch einen großen Blick in die USA. War jetzt, wie gesagt, nicht nur die 10 Jahre da als Korrespondent, habe auch da studiert, hatte ein Fulbright-Stipendium vom amerikanischen Außenministerium als Student gehabt, also so eine große USA-Affinität und beobachte das Land eben schon sehr lange, ja. Und wie viele andere auch mit zunehmender Sorge.
Was ging dir denn auch durch den Kopf, als du von Elon Musks Berufung erfahren hast in dieses Department of Government Efficiency?
Naja, ich glaube, man hat ja so eine gewisse Desensibilisierung irgendwie inzwischen erfahren. Und bei allem, wo man früher nur noch dachte, irgendwie, das ist Ironie, das ist ein Scherz, das ist ein Witz und man lachte dann irgendwie drüber, alles ist irgendwie ein Sketch, ist, denkt man heute nur noch, ja, aber also du könntest jetzt ja auch sagen, irgendwie, Trump fliegt irgendwie morgen irgendwie mit 3 Kumpels auf den Mond und dann würde keiner sagen, das ist ein Witz, und dann sagen, ja, wahrscheinlich ist das so irgendwie. Man nimmt ja inzwischen einfach alles hin. Klar, also zum einen wahnsinniges Unbehagen bei dem Gedanken, aber Schock war dann irgendwie schon gar nicht mehr dabei, weil ich erwarte einfach das Schlimmste für die nächsten 4 Jahre.
Es ist wirklich, hast du denn auch das Gefühl, man hat in Deutschland einfach nochmal einen anderen Blick darauf, weil Trump hat ja wirklich ganz schlechte Zustimmungswerte in Deutschland und na gut, jetzt haben wir bei der Wahl in den USA gesehen, dort nicht. Also hast du das Gefühl, das ist auch ein Deutschland-Phänomen, dass hier alle so eine Untergangsstimmung jetzt herrscht?
Naja, also klar, also in Europa allgemein ist es tatsächlich so, dass der Blick ein bisschen undifferenzierter ist und dass wirklich ganz klar negatives Lager Trump und all das, wofür er steht, In den USA ist es tatsächlich völlig anders, das sehen wir an den Wahlwerten, war aber auch die Jahre vorher so 50-50-Verteilung tatsächlich. Einfach Trump-Lager oder nicht, das ist prinzipiell schon eine Unterteilung. Aber das politische Leben in den USA ist halt eben völlig anderes. Das Land ist sehr groß und viele Menschen nehmen die Politik wirklich gar nicht wahr oder wirklich nur so aus dem Seitenwinkel als reine Randerscheinung, indem sie denken, okay, Trump ist derjenige, der vielleicht irgendwie mich dafür sorgt, dass es mir wirtschaftlich besser geht. Alles andere, was er sagt und tut, interessiert mich gar nicht. Es wird also sehr, sehr undifferenziert in den USA dann tatsächlich irgendwie die Führungsebene wahrgenommen. Und das ist bei uns ganz anders. Wir sind ein Mehrparteiensystem gewohnt. Wir sind politischer aufgestellt. Die Menschen sind allgemein interessierter durch die gesamte Bandbreite der Bevölkerung an Politik als in den USA. Und das macht sich dann halt eben auch in solchen Wahlergebnissen sehr, sehr stark bemerkbar, dass der Blick auf das, was Politik macht, einfach ein anderer ist. Ja.
Lass uns jetzt mal darüber sprechen, welche potenziellen Auswirkungen diese Allianz Trump-Musk haben könnte. Elon Musk hat ja wirklich sehr, sehr viele Unternehmen. Welches davon oder vielleicht auch welche davon hältst du für das oder für die einflussreichsten jetzt in politischer Hinsicht?
Also klar ist, Twitter hat immer noch großen Einfluss, auch wenn sich sehr verschoben hat, wer das Medium nutzt. Aber es ist natürlich eine enorm große Reichweite und einen großen Verstärkereffekt. Und das haben wir natürlich auch in den letzten Jahren gesehen. Das ist natürlich selbsterklärend. Das ist auch, wie Fox News auch, das ein reines Propagandasprachrohr ist, muss man halt einfach so sagen, wird Twitter natürlich zunehmend halt eben auch zu so einem Sprachrohr. Man sieht es ja auch daran, dass viele andere politische Stimmen die Plattform inzwischen verlassen haben, auf anderen Plattformen unterwegs sind, die dann aber genauso einen Tilt in eine politische Richtung bekommen. Also man hat sozusagen wie im Fernsehbereich dann auch mehrere nebeneinander existierende ideologische Medienplattformen, was natürlich auch überhaupt kein guter Effekt ist, weil du auf allen Seiten irgendwie diese Filterblasen aufbaust. Deswegen klar, Twitter auf jeden Fall. Die anderen Unternehmen sind aus politischer Sicht natürlich auch sehr interessant. Man muss natürlich sagen, SpaceX hat ja ein Monopol inzwischen für das, was in der Raumfahrt passiert. Ist natürlich irgendwie eigentlich der einzige relevante Contractor für die NASA. Da fließt wahnsinnig viel Geld rein. Natürlich ist jetzt, kann man sagen, Weltraumindustrie ist vielleicht nicht das Allerwichtigste auf den ersten Blick, aber klar, da hängen natürlich auch noch eine ganze andere Menge Sachen mit dran. Da hängen irgendwie Satelliten mit dran, da hängt Kommunikation mit dran, da hängt das Internet auf Umständen mit dran, da hängt Waffentechnologie am Ende mit dran. Also das würde ich nicht unterschätzen, dass es da eine Alleinstellungsposition gibt, die natürlich noch in jetzt ganz andere Richtungen ausgebaut werden kann. Die beiden würde ich nach vorne stellen. Und ich finde es wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie damit umgegangen wird in den nächsten ein, zwei Jahren.
Ja, genau. Man kann natürlich wirklich nur über ungelegte Eier gackern, aber das sind dann auf jeden Fall ziemlich große. Donald Trump hat ja wahnsinnig viele, auch teilweise besorgniserregende Wahlversprechen gemacht, was seine Pläne angeht für die zweite Amtszeit als US-Präsident. Also unter anderem hat er ja angekündigt, er wolle den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden nach Amtsantritt beenden. Er hat Maßnahmen gegen China angekündigt, um die wirtschaftliche Dominanz einzudämmen, die technologische Dominanz. Er hat auch massive Verschärfungen in der Einwanderungspolitik angekündigt, Maßnahmen gegen die sogenannte Woke-Bewegung, also noch sehr, sehr viel mehr natürlich. Was meinst du, bei welchen Plänen kann denn jetzt hier oder können hier Elon Musks Ressourcen für Trump hilfreich werden?
Da können sie überall mit reinspielen, also zumindest ja auch sein politisches Gewicht, dass er irgendwie als Unternehmer und als Chef von Twitter und als reichster Mann der Welt mit reinbringt. Deswegen, einerseits können wir darüber reden, was er tatsächlich praktisch machen kann, aber auf der anderen Seite hat er halt seine Ideologie, wird natürlich irgendwie dann Einfluss nehmen auf alle diese Bereiche. Er ist ja bekannt irgendwie als großer Anti-Woke-Protagonist und er ist auch genauso dafür bekannt, dass er natürlich alles, was Regulierung in Wirtschaft und Industrie angeht, ablehnt. Das ist eine klassische Silicon Valley-Haltung. Also ich glaube, da geht es gar nicht mehr so sehr darum, ob er dann konkret mit seinen Unternehmen Einfluss nimmt, sondern ob er mit seiner Ideologie Trump stützt und Trump sich noch weiterhin bestärkt fühlt. Und ich glaube, das wird vor allem das große Problem sein, dass es so ein bisschen das Duo Infernale ist, die beiden, die ähnliche Ideen haben und in dieselbe Richtung rennen. Interessant wird halt nur sein, bis jetzt hat Trump ja irgendwie keinen zweiten neben sich geduldet, auch wenn der nur halb neben ihm stehen würde. Und die hat er dann irgendwann früher oder später weggebissen. Und dann hast du zwei Leute mit dem gleichen Ego und einem ähnlichen Narzissmus. Ob das auf Dauer gut gehen wird, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Frage. Da sieht man eigentlich schon, dass es, ich sehe es jedenfalls kommen, dass die sich früher oder später vielleicht auch überwerfen werden.
Genau, das ist natürlich auch noch die Frage. Jetzt momentan hatten sie auch ein gemeinsames Ziel. Ich weiß auch gar nicht genau, ob Trump da überhaupt so weit gedacht hat. Für Trump war natürlich auch die Rolle Elon Musks im Wahlkampf einfach sehr groß. Und er belohnt ja einfach insgesamt die Menschen, die sich einfach mit ihm positiv gestellt haben. Er hat jetzt ja auch Fox-Moderatoren in irgendwelche Ämter gesetzt, die eigentlich gar nicht wirklich qualifiziert dafür sind. Meinst du vielleicht, es ging auch einfach in die Richtung, dass Trump sich da gar nicht so viele Gedanken gemacht hat, wie man jetzt Elon Musks Ressourcen strategisch nutzen könnte, sondern er wollte sich dann einfach beim Kumpel bedanken dafür, dass er so treu war? Oder?
Nein, ich glaube, er sieht ihn schon irgendwie als sehr, sehr hilfreiches Instrument. Irgendwie. Also dafür ist er jetzt ja viel zu prominent positioniert. Und er sieht vor allen Dingen da einfach einen Mitstreiter, der es ihm natürlich noch leichter machen wird, das eine oder andere irgendwie erfolgreich durchzuboxen. Man darf irgendwie auch nicht unterschätzen, dass für Musk gilt ja dasselbe wie für Trump hierzulande. Ein zunehmend negativer Blick. Es gibt ja noch viele Menschen, die hierzulande sagen, sie kaufen keinen Tesla mehr wegen Elon Musk. Das ist in den USA wirklich völlig anders. Da gilt er halt immer noch als in vielen Bereichen als Vorzeigeunternehmer, der nicht umsonst irgendwie so viele Unternehmen erfolgreich führt, nicht unbedingt gegründet hat, aber zumindest erfolgreich führt. Und das hat schon einen gewissen Widerhall und das zieht natürlich auch in vielen Unternehmerkreisen Leute mit. Das ist schon dann tatsächlich ein ordentliches Fund, was er dann irgendwie an Einfluss irgendwie mitbringt. Ich glaube, das ist schon für ihn sehr wichtig. Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in anderen Teilen der Welt das eben nicht so gesehen wird wie in Europa, in Deutschland. Auch gerade in Teilen Asiens. Was nicht China ist, sondern eben Indien und die anderen ehemaligen Tiger-Staaten, die sich eher vor der übermäßigen Dominanz von China fürchten. Die sehen diese Kombo Trump und Musk eher als ein willkommenes Gegengewicht.
Ja, genau. Also wir haben ja auch schon gerade drüber gesprochen. Wir haben natürlich eine sehr negative Sicht auf Donald Trump und seine Ausrichtung. Aber es kann ja durchaus auch positive Auswirkungen haben auf das Weltgefüge, wenn zum Beispiel in diesem Machtkampf, in dem sich die USA und China befinden, der eine dann doch etwas dominanter wird und in dem Fall vielleicht die USA. Da freuen sich dann ja andere drüber.
Also genau, also zumindest gibt es einige, die eher China zurückdrängen möchten. Es ist aber nur wahnsinnig komplex und es ist viel komplexer als vorher. Es ist eben eine multipolare Welt geworden in den letzten Jahren. Das heißt, du hast irgendwie verschiedene Schwergewichte, die sich ein bisschen ausbalancieren. Du hast nicht mehr diese klare Supermachtsverteilung. Weder so wie in den 70er, 80er Jahren mit den zwei, drei Polen und noch auch anders als eben in den 20 Jahren jetzt zuvor in den 90ern. Und frühen 2000ern, als die USA die klare, eigentliche alleinige Weltmacht war, mit China abgeschlagener zweiter Stelle. Und das hat sich jetzt einfach verschoben. Du hast diese ganzen Mittelmächte, die eine Rolle spielen, die auch mitmischen. Du hast irgendwie diese Achsen aus Russland, Indien, Brasilien, und auch viele andere Mittelstaaten. Und das ist einfach so kompliziert zu navigieren. Und das merkst du auch, dass wirklich auch die gesamte Politik weltweit sich schwer tut, darin zu navigieren und klare Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Deswegen tun sich auch Europa und Deutschland schwer. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Also erstens ist es immer schwieriger, in die Zukunft vorherzusehen, wie die nächsten 2, 3, 4 Jahre sich entwickeln, weil es einfach zu viele Player gibt mit wechselnden Strategien und Allianzen. Und zum anderen sind halt irgendwie die Zusammenhänge einfach so natürlich viel komplexer, wenn du nicht ein, zwei Spieler hast, sondern verschiedene mit verschiedenen Interessen. Und das ist wahnsinnig schwer.
Ja, wie ist die Stimmung in den USA? Also ich habe zum Beispiel jetzt einfach daran gedacht, bei den Wahlversprechen unter anderem die Verschärfung der Einwanderungspolitik, dass da doch eigentlich auch Elon Musk wunderbar helfen kann. Also wunderbar ist jetzt natürlich der falsche Ausdruck dafür. Aber aus Trumps Sicht zum Beispiel mit seinen Technologien, was die Grenzkontrollen angeht, zum Beispiel über sein Satellitennetzwerk und solche Geschichten. Siehst du da auch Potenzial, dass das kommen könnte oder verquickt man da doch irgendwie irgendwie Dinge miteinander, die so...
Ich glaube, das ist so in der Praxis, glaube ich, gar nicht so, so drängend irgendwie, dass sich da irgendwie was irgendwie ergeben wird. Auch da glaube ich eher, dass es eher so die politische Macht ist, die eine Rolle spielt, als dass jetzt Starlink zum Beispiel da eine Rolle spielen würde. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber vielleicht, das spielt, geht natürlich Hand in Hand, diese Deregulierung, die er anstrebt, und wenn er gleichzeitig irgendwie Behörden zerschlagen will und auf der anderen Seite natürlich immer irgendwie für Massendeportationen irgendwie sorgen wird, also gleichzeitig, also dieser unglaubliche Durchgriff, den das Weiße Haus dann haben wird, während gleichzeitig irgendwie das Federal Government, also das, was wir als Beamte kennen würden, irgendwie aus dem Weg geräumt wird, dann kannst du natürlich noch viel, viel einfacher durchregieren. Das ist, glaube ich, alles Teil von Trumps Plan, das alles auf ihn hin zu streamlinen, das kann man autokratisch nennen oder auch nicht. Das hat sicherlich Ansätze von Autokratie, die da angestrebt werden. Ob sie sich am Ende so umsetzen, weiß ich nicht. Aber da sehe ich halt eher die Gefahr. Und dann am Ende natürlich auch, wenn es um Migrationspolitik geht, da geht es natürlich auch darum, durchzugreifen. Ne?
Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Department of Government Efficiency. Wir können das jetzt ja auch der Einfachheit halber immer Dodge nennen.
Ja.
Musks Unternehmen standen ja auch immer wieder unter der Aufsicht von Behörden wegen zum Beispiel Sicherheits- oder Lizenzverstößen. Und in dieser neuen Dodge-Abteilung hätte Musk ja wirklich Einfluss auf genau das, auf bundesstaatliche Richtlinien, auf den Abbau von Vorschriften. Ja. Und das würde ja alles direkt sein Unternehmen zugutekommen. Also wo siehst du da zum Beispiel Möglichkeiten, wie Musk da für sich Vorteile in die Wege leiten kann?
Ja, das war natürlich seine große Wette, die aufgegangen ist. Er führt ja seit Jahren einen Kampf gegen jedwegliche Form von Regulierung. Das ist Teil der Silicon Valley-Ideologie natürlich schon immer gewesen. Silicon Valley ja immer sehr libertär aufgestellt, also Anti-Regulierung, irgendwie antistaatliche Eingriffe, Anti-Rahmenbedingungen, irgendwie alles irgendwie dem Markt zu überlassen, und da war einer der großen Vorreiter, hat sich dann aber auch mit seinen Unternehmen so positioniert, dass das noch eine größere Rolle gespielt hat, in dem Sinne, dass er ja Twitter auch überhaupt nicht mehr reguliert haben möchte, dass irgendwie jedwegliche Form von Moderation irgendwie dieser Plattform abgeschafft wurde, und das ist natürlich für ihn jetzt auch das große Ziel, dass er das auch weiterhin so handhaben kann, wie er will. Er hat diese unglaubliche Medienmacht in der Hand, und wenn er die natürlich noch jedweglicher staatlichen Aufsicht entzieht, und es gibt natürlich einen Sinn dafür, dass Medien in irgendeiner Form zumindest reguliert werden kann, dass nicht jeder da reinplappern kann, was er will, das wird er natürlich als erstes anstreben, klar, da hat er ja auch irgendwie überhaupt gar keinen Hehl draus gemacht. Und aber zum Zweiten hat er natürlich mit Tesla ein Unternehmen, das sich in einer weiteren Industrie bewegt, die zu Recht auch reguliert ist. Natürlich ist die Autoindustrie reguliert, weil Sicherheit natürlich eine wahnsinnig große Rolle spielt, irgendwie, wie man Autos baut, was man mit den Autos machen kann, welche Sicherheitsvorkehrungen irgendwie eingehalten werden. Es gibt die bekannte Anekdote, dass er sich die ganze Zeit irgendwie mit den amerikanischen Behörden rumgeschlagen hat, dass er halt irgendwie keine Warnaufkleber für Airbags in seinen Teslas haben will, weil er die nicht hübsch findet, aber das ist halt irgendwie eine Regulierung, dass es eben diese Warnaufkleber gibt, gerade auch für Kinder auf dem Beifahrer sitzen, weil es da ja Unfälle gegeben hat, und deswegen werden solche Regularien dann mal aufgesetzt. So, das kann er sich dann halt alles mit Handstrichen irgendwie aus dem Weg räumen, und was er dann da alles vorhat, keine Ahnung, aber das macht sein Leben natürlich wahnsinnig viel leichter, und dann macht er keinen Hehl draus. Ne?
Ja, beide teilen ja auf jeden Fall die Haltung zur Deregulierung. Bei Trump natürlich in ganz vielerlei Hinsicht, bei Umweltvorschriften, arbeitsrechtlichen Beschränkungen und noch viel mehr. Aber in gewisser Hinsicht ist es ja bei KI-Technologien wirklich gefährlich. Das Problem bei KI-Technologien ist ja, dass ja ohnehin die Gesetzgebung nicht hinterherkommt. Also die Menschen kommen mit dem Verständnis nicht hinterher und deswegen natürlich auch mit der Gesetzgebung nicht hinterher. Und das hat so seine Tücken. Das heißt, was für einen Einfluss könnte jetzt eine ganz stark deregulierte KI-Politik, wie sie Trump und Musk ansteuern werden, haben auf bestimmte sicherheitsrelevante Dinge oder auch auf ethische Aspekte, also auf Bürgerrechte und auf Privatsphäre?
Ja, wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass sich da die Stimmung auch in der Technologiebranche gedreht hat, wo lange ja KI auch wirklich eher unreguliert laufen sollte, ganz bewusst, wo es sozusagen AI Advisory Boards in den Unternehmen überlassen werden sollte, die Technologie ein bisschen einzunorden. Und das, die Stimmung hat sich gedreht mit ChatGPT und dem zweiten Boom, der da eingesetzt hat, und dass auch viele Branchengrößen sowohl auf der Entwicklerseite als auch auf der Vorstandsseite bei vielen Unternehmen nervös geworden sind. Viele Größen wie Geoffrey Hinton, der jetzt gerade den Nobelpreis in Physik gewonnen hat für seine Grundlagenentwicklung von KI, aber auch viele der anderen großen Namen sagen, das geht jetzt so schnell, wir müssen diese Technologie in der Entwicklung, wir müssen den Rahmenbedingungen setzen, das kann nicht den Firmen alleine überlassen werden. Ganz prinzipiell, vor allen Dingen, weil man sonst auch in so ein Wettrennen reinkommt. Jeder versucht am schnellsten irgendwie die beste KI zu entwickeln, vielleicht irgendwie auch in eine General KI reinzukommen. Und da ist natürlich der Reiz da, als erstes alle Sicherheitsbedenken hinter sich zu lassen. Also am schnellsten rennt man halt, wenn man irgendwie alle Hürden beiseite räumt. Und der Konsens, der sich da formiert hat, ist, dass man schon eine Rahmenstruktur braucht, die der Staat für alle setzen muss. Mhm. Wie die immer die auch aussehen muss. So, das jetzt aufzuweichen und zu sagen, im Gegenteil, macht alle, wie ihr wollt, das ist eine Meinung, die Musk dann noch eher alleine vertritt, aber er ist derjenige, der jetzt halt am Ruder ist. Und das halte ich dann durchaus für gefährlich.
Ja, ich finde es auch verwirrend, weil er gehörte ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, zu den Unterzeichnern eines Moratoriums, wo sie eben den Stopp der KI-Forschung für, ich glaube, 6 Monate gefordert haben, damit eben die Gesetzgebung hinterherkommen kann. Hat er da einfach seine Meinung geändert, deiner Meinung, oder hat er da ein wirtschaftliches Kalkül dahinter gesteckt?
Ja, die ändert halt seine Meinung halt auch gerne mal, je nachdem irgendwie, wo er gerade seine Vorteile sieht und wen er gerade damit irgendwie aus dem Bekämpfen oder nicht bekämpfen will und wann sich die Stimmung halt eben für ihn ändert. Man kann beide Männer ja natürlich überhaupt nicht, Trump ist ja genauso bekannt dafür, heute Hü und morgen Hot zu sagen. Ja. Deswegen all das, was er jetzt angekündigt hat, ob das unbedingt so bleiben muss, weiß irgendwie am Ende vorher auch keiner. Das kann keiner von uns irgendwie analysieren oder einschätzen.
Aber du findest es schon auch alles beunruhigend, oder? Also
ja, klar, das ist viel zu viel Macht für zwei Männer, die auch offen gesagt haben, sie möchten diese Macht auf sich konzentrieren und alles, was irgendwie diese Macht in irgendeiner Form einschränkt oder in Bahnen lenkt, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Natürlich ist es wahnsinnig beunruhigend. Und ich meine jetzt wirklich gar nicht die politische Seite, weil darüber kann man sich ja immer streiten, für welche Art von Migrationspolitik man ist, für welche Art von Regulierungspolitik man ist. Da kann man sich streiten, wir sind seit Jahrzehnten drüber, ob man eher eine neoliberale Linie verfolgt oder eine andere. Das ist wirklich politischer, inhaltlicher Streit. Aber jetzt geht es ja um die Strukturen aus dem Weg zu räumen, um dann die Politik zu machen, die einem gerade irgendwie so einfällt. Und das ist was völlig anderes. Und gerade diese Deregulierung nicht von Wirtschaft, sondern die Deregulierung des Staates ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil zu Recht gibt es in allen demokratischen Systemen irgendeine Form von Beamtenschaft oder wie es bei den USA ist, Civil Servants, die dafür da sind, tatsächlich diese geordneten Leitlinien für das Zusammenleben in einer Gesellschaft und für eine funktionierende Wirtschaft aufrechtzuerhalten und die einseitig aufzuräumen und dann sozusagen der täglichen Stimmung von zwei Männern zu überlassen, das funktioniert nicht.
Ich meine, man sieht das ja auch, was sowas anrichten kann, wenn jemand seine Meinung ändert am Ukraine-Krieg. Da hat dann ja Elon Musk, das muss man vielleicht so ein ganz bisschen ausführen, eine sehr, sehr wichtige Schlüsselrolle tatsächlich. Da mache ich tatsächlich eine kleine Schleife für alle HörerInnen, die da vielleicht nicht so tief gerade drin sind. Also der Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk, der der ist nicht so, wie wir das kennen von Glasfaserkabel, der gibt nicht erdgebunden die Signale weiter, sondern über tausende von kleinen Satelliten. Und die brauchen Bodenstationen, die diese Signale empfangen können. Das sind dann Terminals oder auch Dishes, die müssen angeschlossen sein an Strom. Zum Himmel ausgerichtet, dann hat man eben auch schon Internet. Das hat den Vorteil, dass man dann eben auch an sehr entlegenen Orten auf der Welt Internet hat. Diese Satelliten, die befinden sich näher an der Erde als andere Anbieter. Also die fliegen auf einer Höhe von ungefähr 550 Kilometer. Zum Vergleich bei geostationären Satelliten, die fliegen auf einer Höhe von 36.000 Kilometer. Das heißt, bei Starlink, also ich will hier keine Werbung machen, es geht hier tatsächlich um die Fakten. Bei Starlink ist einfach der Vorteil, dass dieses Netzwerk einen kürzeren Weg hat von Satellit auf Bodenstation. Das heißt, man hat sehr schnelles Internet Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, Elon Musk hat 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hat, viele von diesen Starlink-Terminals an die Ukraine gegeben, dass die Ukraine diese eben nutzen kann, weil damals die Kommunikationsinfrastruktur einfach von Russland zerstört wurde. Und die Ukraine nutzt Starlink in der zivilen Kommunikation, aber eben auch in der militärischen Kommunikation, um Angriffe zu koordinieren, um Drohnen zu steuern. Und das heißt, Starlink ist für die Ukraine super wichtig. Es gibt da eine Abhängigkeit von einem privaten Anbieter. Und Elon Musk hat dann ja auch entschieden, dass ihm das jetzt einfach zu teuer wird. Und er wollte dann einen Teil der Kosten an die US-Regierung weitergeben. Und das war natürlich für die Ukraine eine ganz furchtbare Situation, weil nicht sicher war, ob wir mit Starlink weiterarbeiten können. Und ich finde, alleine da merkt man ja schon, also erstmal, wie problematisch das ist, wenn ein privater Anbieter für einen staatlichen Akteur so eine große Rolle spielt. Und wenn da irgendwelche Stimmungsschwankungen halt sind, ne? Morgen sagt er das, übermorgen vielleicht was anderes. Und jetzt ist er eben auch noch mit Trump im Boot. Also wie siehst du da zum Beispiel diese Rolle, diese wirklich bedeutende Rolle für Konflikte auf der ganzen Welt, nicht nur in den USA?
Vorher hat er sozusagen politisch agiert mit der Wirtschaftsmacht, aber jetzt wird er natürlich als verlängerter Arm der USA auftreten. Wird sich natürlich jeder sehr genau überlegen, wie er mit Musk umgeht, weil am Ende halt eben Trumps US-Militärmacht eben auch noch dahinter steht. Es ist ja schon absurd, dass tatsächlich Musk Kontakt zu Putin hält und natürlich damit auch klar gemacht hat, dass er irgendwie Ambitionen hat, weltpolitisch mitzumischen. Aber ich glaube nicht, dass Trump es auf der anderen Seite gerne sehen wird, dass Musk für ihn Außenpolitik macht. Ich glaube, das möchte er sich dann doch am Ende, das ist nur meine Vermutung, sich selber vorbehalten. Jedenfalls ist das das Muster, was er in den letzten Jahren immer gezeigt hat. Aber natürlich wird Musk noch ganz anders auftreten in aller Welt, wenn er mit Starlink irgendwie um die Ecke kommt. Aber was genau das am Ende für die einzelnen Staaten für Folgen haben wird, ich finde es wahnsinnig schwer abzuschätzen. Ich glaube, dass natürlich alle noch sehr, sehr viel vorsichtiger mit ihm umgehen werden und im Zweifelsfall sich jeder seiner Bedingungen halt natürlich beugen wird. Also wenn ich jetzt irgendwie ein mittelgroßes Land bin, wo Musk irgendwie mit Starlink irgendwie auftreten wird und sagen wird, wir machen es so, dann werden alle sagen, jawohl, Herr Musk, natürlich machen wir das so, wie Sie das wollen. Sie können uns sagen, was Sie brauchen und wir machen alles so. Das ist eine unerhörte Position, die es eigentlich auch so auf der Welt einfach noch nie gegeben hat. Also wenn man zurückschaut auf andere große Wirtschaftsbarone, die es in den Jahrhunderten vorher gegeben hat, die Ölbarone und auch die anderen Medienbarone, die es gab, die sind halt immer in ihren Sphären der Industrie geblieben, die parallel irgendwie standen zur Politik. Aber diese Vermischung, dass jemand diesen Wirtschaftseinfluss, also ein Rockefeller hat am Ende irgendwie nicht direkt in Washington mitgemischt. So, und jetzt diese Verquickung, die haben wir überhaupt noch nicht gesehen in dieser Form. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer zu beurteilen, was am Ende dann dabei rauskommt. Es gibt einfach dafür noch kein richtiges Beispiel aus der Geschichte.
Aber findest du es übertrieben zu sagen, dass eigentlich mittlerweile der mächtigste Mann Elon Musk ist und nicht mehr Donald Trump?
Ja, das finde ich in dem Sinne schon übertrieben, weil am Ende natürlich Trump als Oberbefehlshaber des amerikanischen Militärs natürlich nochmal ein ganz anderes Durchgriffsrecht hat. Natürlich auch für die gesamte Steuerung der USA. Und er die Möglichkeit hat, Musk in die Schranken zu weisen, als umgekehrt Musk keinen Durchgriff hat, irgendwie Trump in die Schranken zu weisen. Also ich glaube, die Linien laufen da immer noch in eine Richtung. Und wenn Trump Musk fallen lassen sollte, dann kann es für ihn umgekehrt eben halt auch sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden. Weil wenn Trump irgendwie in Rage gerät und sagt, ich werfe alles, was ich irgendwie habe, jetzt gegen Musk, dann wird das, glaube ich, schwieriger als umgekehrt.
Aber du hast eben schon gesagt, also die meisten haben jetzt natürlich schon das Gefühl, man muss so ein bisschen mit den Hacken knallen.
Ja.
Wie ist, wenn wir das jetzt in der Technologiebranche mal einen Blick drauf werfen, wie ist da momentan die Stimmung? Meinen Recherchen zufolge habe ich gesehen, dass im Silicon Valley bisher eher demokratisch gewählt wurde.
Ja, kann man wohl sagen, ja.
Ja, man liest schon vom Kulturkampf im Silicon Valley. Es gab natürlich auch andere Tech-Milliardäre, die da ihre Taschen geöffnet haben für Trump. Unter anderem Peter Thiel, der PayPal- und Palantir-Mitbegründer, der ja auch eine enge Verbindung zum designierten Vizepräsidenten J.D. Vance hat. Ja. Und auch noch einige andere mehr. Das heißt, gibt es da jetzt ein gespaltenes Lager oder freuen sich die vielleicht eher demokratisch gesinnten Unternehmen und Tech-Bros, jetzt konnte ich das endlich mal benutzen, das Wort, darüber, dass es jetzt ungehemmte Märkte geben wird oder ja,
es ist ein bisschen gespaltenes Lager, aber vor allen Dingen eben unter den Führungsfiguren, unter der großen Mehrheit der Tech-Bros oder sagen wir mal der Menschen, die im Valley arbeiten, sind immer noch wie in allen Großstädten auf der Welt und in allen bevölkerungsreichen Gebieten eher progressiv und liberal eingestellt. Das ist ja nicht nur im Valley so, das hat eher was mit dem Metropoldasein zu tun. 2016 war es noch so, in San Francisco hat zu 90% Hillary Clinton gewählt. Also schon eine sehr deutliche Verteilung. Aber unter den Führungsfiguren, die halt eben tatsächlich eher aus dieser libertären Ecke stammen, die libertär heißt in dem Sinne individuelle Freiheiten über alles, irgendwie niemand hat mehr mit irgendwas reinzuquatschen, aber ansonsten so ein bisschen vermischt irgendwie republikanische und demokratische Ansichten. Und da sind viele irgendwie auf diese Seite gekippt nach dem Motto, dann lassen wir uns jetzt wirklich von gar nichts mehr irgendwie reinreden. Wenn ihr uns regulieren wollt, dann schlagen wir uns ins andere Lager. Aber das führt natürlich auch eher zu einem Zwist von irgendwie oben unten, wenn die Führungsfiguren in manchen Firmen sich in diese Ecke, in diesen Rechtsruck-Ecke bewegen, dass viele Mitarbeiter sagen, das passt uns aber irgendwie überhaupt nicht. Und da deuten sich dann doch schon irgendwie echte Gräben an. Und ich bin mal gespannt, wie in den nächsten Jahren damit irgendwie umzugehen ist.
Das ist ja alles im Bereich des Spekulativen. Aber auf was für eine Entwicklung spekulierst du da?
Bei der Auseinandersetzung zwischen den Mitarbeitern und den Führungsfiguren. Naja, wir haben ja schon auch, wir haben ja schon gesehen in den letzten Jahren, dass es zum Beispiel einfach mal Demonstrationen auf dem Google Campus gab, wo dann irgendwie 20.000 Mitarbeiter irgendwie auf die Straße gegangen sind für etwas, was ihnen irgendwie nicht gepasst hat. Also ich sehe da schon, dass es da Auseinandersetzungen geben und die hängen aber dann tatsächlich ganz am Ende ein bisschen praktischerweise vom Arbeitsmarkt ab. Wir hatten jahrelang im Silicon Valley ja einen total arbeitnehmergetriebenen Arbeitsmarkt. Es gab halt irgendwie viel mehr Stellenangebote, als es Leute gab. Irgendwie, es wurden unglaubliche Gehälter gezahlt. Das hat sich ein bisschen verschoben in den letzten Jahren mit vielen Entlassungen und dass der Arbeitsmarkt ist schwieriger geworden. Dann ist man auch eher ein bisschen ruhiger als Arbeitnehmer.
Ja,
und da von diesen Rahmenbedingungen wird das natürlich total stark abhängen. Aber ich glaube, dass sich die Mehrheit der Leute, glaube ich, nicht von lauter Elon Musk-Typen irgendwie die Unternehmen führen lassen wird. Das sehe ich nicht so.
Gut, jetzt haben wir natürlich viel negativ darüber gesprochen und da müssen wir natürlich auch realistisch sein, weil es auch eher für uns sehr negativ rüberkommt. Aber wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass es ja durchaus für andere Vorteile haben kann und dass die vielleicht gar nicht so kritisch sehen auf diese Allianz, weil zum Beispiel einige asiatische Länder sich vor dieser großen Vormachtstellung Chinas fürchten und das gar nicht so schlimm finden, wenn die USA in vielen Bereichen doch etwas mehr erstarken kann. Was gibt es für dich noch an anderen Vorteilen, wo diese Zusammenarbeit zwischen Elon Musk und Donald Trump vielleicht Vorteile bringen kann?
Naja, also grundsätzlich kann ja natürlich ja jeder Ökonom sagen, irgendwie, dass Deregulierung von Wirtschaft auch Vorteile haben kann. Und dass eine Überbürokratisierung Nachteile mit sich bringt, das sehen wir ja auch gerade in Deutschland. Ich möchte jetzt nicht unbedingt wahnwitzigen neoliberalen Auswüchsen das Wort reden, aber wir kennen das alle hierzulande, wie lange es dauert, Unternehmen zu gründen und was für Rahmenbedingungen damit verbunden sind. In den USA gibt es auch natürlich bremsende Regulierungen in den einen oder anderen Bereichen, wo man sagen kann, das kann man besser machen, das kann man streamlinen, man kann Behörden besser arbeiten lassen. Also dagegen würde ja erstmal niemand sagen, ja gut, klar, irgendwie, nee, wir brauchen irgendwie Wasserkopfbehörden. Irgendwie gucken wir nach Brüssel. Die EU ist toll, die EU ist wichtig, aber es bezweifelt auch niemand, dass irgendwie in Brüssel irgendwie eine Verdichtung von Bürokratie gibt, die am Ende Europa stark ausbremst. Also da sagt auch jeder Ökonom, das müssten wir eigentlich besser und anders machen. Also prinzipiell kann man sagen, okay, das ist ja erstmal nicht schlecht. Es ist nur die Radikalität und die völlig fehlende Kontrolle und diese Zuschneidung auf zwei Männer, die sich von niemandem mehr reinreden lassen wollen, die das Problem ist. Also nicht das Politische selber, sondern die Struktur.
Glaubst du denn, dass es ein Vorteil sein könnte, dass durch diese Konstellation die ganze Welt und auch eben die EU in Aufruhr versetzt wird, dass das uns zu einem schnelleren Handeln zwingt, dass wir da so ein bisschen aus dem Quark kommen in dem Sinne?
Das zwingt sie uns ja eigentlich schon seit Jahren. Wir wissen das ja seit der ersten Präsidentschaft von Trump, spätestens in dem Moment seine berühmten Kommentare. Irgendwie mal gucken, ob wir die NATO noch unterstützen oder auch eben nicht. Klar, das sind irgendwie teilweise immer seine Player-Verhandlungsstrategien, aber das wissen wir alles seit Jahren. Trotzdem sind wir jetzt nicht wahnsinnig schnell aus dem Quark gekommen. Ja. Das Problem ist eher noch ein grundsätzlicheres. Wir müssen uns halt tatsächlich dann entscheiden, dass es zeichnet sich ja diese klare Konfliktlinie China-USA ab und wir müssen uns wahrscheinlich entscheiden, auf welche Seite wir uns stellen, weil in der Mitte hocken wird auch schwierig werden. Und das ist beides für uns schwierig. Auf der einen Seite ist eine übermäßige Dominanz von China für uns auch problematisch. Auf der anderen Seite ist aber China eben der wichtigste Handelspartner, gegen den wir uns irgendwie auch nicht stellen wollen. Und das ist für die EU und auch insbesondere für Deutschland ein wahnwitziges Dilemma.
Thomas, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen Dank für deine Antworten und deine Einschätzung zu diesem wirklich spannenden Thema.
Vielen Dank dir auch. Hat Spaß gemacht.
Liebe Hörer, einen vielen, vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr bis hierhin auch mitgehört habt. Danke für eure Zeit, danke für euer Interesse. Mich interessiert natürlich auch sehr, welche Gedanken ihr zu dieser neuen Allianz vom designierten US-Präsidenten Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk habt. Was meint ihr, wie lange wird diese Allianz dann überhaupt halten? Denn da kommen ja doch sehr willensstarke Männer zusammen. Schreibt uns das gerne als Kommentar zur Folge. Wir freuen uns da wirklich über eure Meinung und wir freuen uns auch wirklich so sehr über Vorschläge, zu welchem Thema ihr hier gerne bei Mit Herz und KI eine Folge hören möchtet. Also schreibt das auch gerne als Kommentar oder ansonsten an podcast@jdb.de. Und zum Schluss auch noch eine kleine Bitte. Abonniert gerne, gerne unseren Podcast. Das hilft uns nämlich dabei, dass wir mit unseren Inhalten besser sichtbar werden. Also darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich sage damit für heute Tschüss. Wenn ihr möchtet, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht es bis dahin gut. Wer weiß, was Donald Trump und Elon Musk bis dahin in Planung haben oder vielleicht haben sie sich bis dahin auch völlig zerstritten. Wir werden sehen. Wir bleiben dran und hören uns eben, wenn ihr möchtet, bald wieder. Tschüss.